Wo sollten wir gehen? Wohin sonst? Keine andere Möglichkeit. Nur ein Weg. Also nächstes Jahr sind es 500 Jahre her, dass Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Wittenberger Kirche angeheftet hat. 1517 löste er damit ein Erdbeben unvorstellbaren Ausmaßen aus, die Reformation. Früher haben wir am 31. Oktober der Reformation gedacht. Die Reformation hatte weitreichende Auswirkungen für das Leben der Menschen, denn es kam die Übersetzung der Bibel in die deutsche Sprache dazu. Vorher gab es sie nur auf Lateinisch und es kam die Möglichkeit dazu, die Bibel zu drucken, sodass sie auch nicht Priestern verfügbar wurde. Außerdem sollten immer mehr Menschen lesen und schreiben lernen, nicht zuletzt, damit sie die Bibel selbst lesen könnten. Heute ist dies alles leider bei vielen Menschen in Vergessenheit geraten und stattdessen wurde Halloween eingeführt. Was für ein Unterschied! Dieses Ereignis, die Reformation, wird später als der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit bezeichnet. Sie hat die Welt verändert. Martin Luther oder Gott hat durch Martin Luther die Geschichte geschrieben. Im Jahr 1712 veränderte auch Thomas Newcomen die Welt, indem er in einem Bergwerk seine Erfindung erstmals ausprobierte. Es war die erste Dampfmaschine, die als Hilfe eingesetzt wurde und damit ein neues Zeitalter erläuterte, das Zeitalter der industriellen Revolution. Auch er hat die Geschichte verändert. Ein weiterer einschneidender Moment war am Abend des 9. November 1989, als Günter Schabowski als Mitglied des Politbüros der SED in Ost-Berlin bei einer Pressekonferenz auf Nachfrage bekannt gab, dass Privatreisen nach dem Ausland ohne Vorliegen von Voraussetzungen beantragt werden können. Damit war die Mauer gefallen und der Weg der Wiedervereinigung in Deutschland geschaffen. Auch dieser Mann hat, auch wenn als Handlanger, Geschichte geschrieben. Es gibt sicherlich noch viele andere einschneidende Ereignisse, die unsere Geschichte geprägt haben, und wir könnten noch so einiges aufzählen, aber ich höre ja auf. Es gibt jedoch noch eine andere Begebenheit von entscheidender Bedeutung, von der wir in der Bibel lesen, die das Leben der Christen und die Sicht für Mission entscheidend beeinflusst hat. Unser Thema heute steht unter dem großen Thema Mission. Doch es gab einen Moment in der Ausbreitung des Christentums, der auch für uns entscheidend war. Die Begebenheit finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 10. Es ist ein langes Kapitel und ich werde auszugsweise daraus vorlesen und andere Teile werde ich einfach nur so erzählen. Nach der Auferstehung Jesu begegnete er seinen Jüngern und nahm sie eine gewisse Zeit in seiner Privatschule, um ihnen noch so einiges deutlich zu machen, was für sie wichtig war. Dann gab er ihnen den Missionsauftrag, der die gute Botschaft von Jerusalem bis hin in die ganze Welt hinbringen sollte. Ja, und tatsächlich ging es dann einige Tage nach dem Himmelfahrt auch schon los. Die Jünger bekamen den Heiligen Geist und waren in der Lage, zu den Menschen, den Juden, die sich gerade zu einem großen Fest in Jerusalem aufhielten, in ihren Sprachen zu sprechen. Viele Menschen kamen zum Glauben und nahmen ihr Erlebnis mit in ihre Heimat, um dort weiter Zeugnis zu geben. Petrus war der Hauptprotagonist, zu dem Jesus auch gesagt hatte, dass er die Schlüssel für das Himmelreich bekäme. Und tatsächlich hatte er am Pfingsttag Tausende von Juden das Himmelreich durch seine Predigt geöffnet. Mit viel Enthusiasmus wurde also evangelisiert, nicht nur er, auch die anderen Jünger. Und eines Tages, wahrscheinlich einige Zeit später, vielleicht Jahre später, geschah dann etwas äußerst Merkwürdiges. Und lesen wir Apostelgeschichte 10, 1 bis 8. In Caesarea lebte damals ein römischer Offizier namens Cornelius. Er war Hauptmann der sogenannten italienischen Kohorte. Ein frommer Mann, der mit seiner ganzen Hausgemeinschaft Gott verehrte. Er hat viel für notleidende Juden und betete regelmäßig. Eines Tages, es war um die Mitte des Nachmittags, hatte eine Vision und sah deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm herankam und ihn hörbar ansprach: Cornelius! Erschrocken starrte er den Engel an. Was ist, Herr? Gott hat deine Gebete gehört und gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust, sagte der Engel. Schick jetzt einige Männer nach Joppe und lass einen gewissen Simon, der man auch Petrus nennt, zu dir kommen. Er wohnt bei einem Gerber, der auch Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Gleich nachdem der Engel wieder gegangen war, rief er zwei seiner Hausdiener und einen gläubigen Soldaten aus seinem Gefolge. Er berichtete ihnen alles, was geschehen war, und schickte sie nach Joppe. Ist da nicht erstaunlich? Ein Römer in der Kaiserstadt Caesarea, ein Soldat, ein Hauptmann über eine Hundertschaft, stand dem jüdischen Glauben sehr nahe. Er beachtete die Gebote, er gab Geld für die Armen und führte ein frommes, gottgefälliges Leben. Er betete regelmäßig, er und sein ganzer Haushalt. Er war kein Jude, denn er war nicht in eine jüdische Familie hineingeboren und er ließ sich auch nicht beschneiden. Und doch war für ihn der Gott der Juden der einzige Gott, den es anzubeten galt. Doch die Bevölkerung damals war geteilt in Juden und Heiden. Und dieser Mann namens Cornelius gehörte zu den Heiden. Und nun bekam dieser Mann Besuch von einem Engel, der ihm bestätigte, dass Gott seine Gebete erhört hatte und er nun einen Mann namens Petrus, der sich gerade in Joppe aufhielt, holen lassen sollte. Was hatte Cornelius wohl gebetet, sodass er Petrus kommen lassen sollte? Cornelius war ein gottesfürchtiger Mann, aber er kannte Jesus nicht. Er wusste nichts von dem stellvertretenden Opfer Jesu am Kreuz. Sicher war er sich seiner Schuld und Sünde bewusst, doch er wusste nicht, wie er sie endgültig loswerden konnte. Es war richtig, den Armen zu helfen, doch die Schuld nahm das nicht weg. Es war richtig, regelmäßig zu beten, aber wo gab es denn den Zuspruch der Vergebung, wo doch täglich neues Versagen hinzukam? Gott hatte die Ernsthaftigkeit dieses Mannes gesehen, ein Nichtjude, ein Heide. Es scheint, dass zu jener Zeit viele Heiden gegeben hatte, die vom jüdischen Glauben angezogen waren, weil es sich da nur um einen Gott handelte, nicht um die vielen römischen Gottheiten, von der eine nicht weiß, was die andere tut. Woher konnte Cornelius die Gewissheit der Vergebung seiner Schuld bekommen? Und nun schaut, wie Gott die gesamte Situation vorbereitet. Kein Detail entgeht ihm und alles passt genau zusammen. Cornelius schickt also einige seiner Leute los und ließ Petrus holen. Nun dürfen wir nicht vergessen, dass Petrus ein orthodoxer Jude war, der genau darauf achtete, wie er leben musste und welche Gebote er einhalten sollte. Die Juden waren das erwählte Volk Gottes, alle anderen waren in ihren Augen von Gott verstoßen. Sie waren die Gerechten, alle anderen gottlos. Sie hatten das Licht des göttlichen Gesetzes, die anderen lebten im Finsternis. Und sogar wenn einer wie dieser römische Offizier sich für den Gott Israels interessierte und zu ihm betete und der jüdischen Bevölkerung mit großen Geldspenden half, änderte das nichts daran. Er war ein Unbeschnittener und gehörte nicht zur erwählten Volk. Durch Palästina zog sich ein tiefer und breiter Graben. Petrus stand auf der einen Seite und Cornelius auf der anderen. Der Graben schien unüberbrückbar und Petrus wollte ihn gar nicht überbrücken. Und Gott bereitete nun Petrus vor. Er saß auf dem Flachdach des Hauses eines Gerbers. Es ist Mittagszeit und er hatte Hunger. Und genau hier redete Gott mit ihm durch eine Vision. Wie in einem Traum, aber bei vollem Bewusstsein sah Petrus ein Tuch vom Himmel kommen, auf dem sich eine Mixtur aus reinen und unreinen Tieren befand. Da war die Kuh neben dem Schwein, der Hase neben dem Schaf. Und dann kam eine Stimme, die ihn aufforderte: Petrus, schlachte und iss. Nun fühlte sich Petrus auf die Probe gestellt. Denn das würde ja die jüdischen Essensvorschriften verletzen. Das würde heißen, er würde sündigen. Und so konnte er nun entrüstend sagen: Nein, Herr, ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. So etwas tue ich nicht, kommt nicht in die Tüte. Das kaufe ich nicht. Doch Gott ging gar nicht auf seine Gesetzestreue ein, sondern wiederholt seine Aufforderung noch zweimal und korrigiert, indem er sagte: Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre unrein. Petrus war total perplex und verstand die Welt nicht mehr. Er hatte doch alles so gemacht, wie es bei Mose geschrieben steht. Wann hatte Gott denn seine Meinung geändert? Ist das ihm entgangen? Und da kamen nun die Boten von Cornelius und holten ihn ab, um ihn zu Cornelius zu bringen. Das waren ja auch Heiden, die eigentlich gar nicht erst das Haus betreten sollten. Doch da bekam er den nächsten Schubs von Gott. Und Gott sagt in Vers 20, steh auf und geh nach unten, du kannst ihnen ohne Bedenken folgen. Als er hörte, dass der Hauptmann Cornelius von einem Engel angewiesen worden war, ihn zu holen, da ließ er diese Leute eintreten und sorgt sogar für ihr Nachtquartier. Und hier überschreitet Petrus die erste Grenze. Das hätte er bis vor kurzem niemals gemacht. Gott schubst Petrus förmlich über den Graben. Oder anders ausgedrückt, die Mauer fängt an zu bröckeln. Es fasziniert mich, wenn ich sehe, wie Gott die Menschen auswählt, mit denen er Geschichte schreiben will. Cornelius war ein klasse Kerl, schwer in Ordnung, tatkräftig und gottesfürchtig. Petrus war perfekter. Er hatte in der Vergangenheit eine große Klappe gehabt, der Peter. Aber mittlerweile hat er gelernt, dass wenn Gott redet, dann sollte er lieber danach handeln. Gott gebrauchte gerade ihn, weil er der Wortführer der Urgemeinde war und sein Wort Gewicht hatte. Gott hatte hier zwei Menschen vorbereitet und die gesamte Situation darum herum. Jede Kleinigkeit passte. Gott bereitet durch seinen Geist auch für uns Situationen vor, in die wir hineinkommen, auch wenn wir den Sinn und das Ziel noch nicht sehen. Und das gilt für das Gemeindeleben und die Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Das gilt aber auch im persönlichen Leben, wenn wir die richtigen Worte suchen im Gespräch, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen kann und soll. Gott ist da und der bewegt die Welt. Gott möchte uns bewegen, uns gebrauchen, damit die gute Nachricht von Jesus zu anderen Menschen gelangt. Das macht mir Mut. Denn es kommt nicht auf meine Fähigkeiten an. Gott bereitet die Wege vor und er sorgt dafür, dass wir in Situationen kommen, in denen wir etwas für ihn bewegen können. Behaltet das im Hinterkopf, immer. Er bewegt und vorbereitet. Und jetzt lesen wir in Apostelgeschichte 10, 23 bis 33, zweiter Teil. Da ließ Petrus die Männer eintreten und sorgte für ein Quartier. Am nächsten Morgen machte er sich mit ihnen auf den Weg. Einige Brüder aus Joppe begleiteten sie. Am folgenden Tag erreichten sie Caesarea. Cornelius hatte sie schon erwartet und seine Verwandten und engste Freunde bei sich eingeladen. Und als Petrus durchs Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfürchtig vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn hoch und sagte: Steh auf, ich bin doch nur ein Mensch. Und während sie sich unterhielten, betraten sie das Haus. Und Petrus fand dort viele Leute versammelt. Ihr wisst ja, sagte er, dass es für einen Juden nicht erlaubt ist, einen engen Kontakt mit einem Nichtjuden zu haben oder ihn gar zu besuchen. Doch Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen als unrein oder unberührbar zu betrachten. Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Nun möchte ich fragen, warum ihr mich geholt habt? Cornelius erwiderte: Vor 4 Tagen betete ich den halben Nachmittag in meinem Haus. Und plötzlich stand ein Mann in einem leuchtenden weißen Gewand vor mir und sagte: Cornelius, Gott hat deine Gebete gehört und gesehen, wie viel Gott Gutes du den Armen tust. Schick Boten nach Joppe und lass einen gewissen Simon, den man auch Petrus nennt, zu dir kommen. Er wohnt bei einem Gerber namens Simon, dessen Haus direkt am Meer liegt. Da habe ich sofort einige Leute zu dir geschickt und es ist sehr schön, dass du gleich gekommen bist. Nun haben wir uns hier in der Gegenwart Gottes versammelt, um all das zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat. Petrus wurde also offiziell von Cornelius zu sich nach Hause eingeladen. Cornelius war ein bekannter Mann, hatte anscheinend auch ein recht großes Haus mit mehreren Dienern. Ohne Gottes Vorbereitung hätte er das Haus niemals betreten, der Petrus. Das Betreten des Hauses machte Petrus kultisch unrein und schloss ihn aus dem Tempel aus. Und vielleicht noch mit einem Unbeschnittenen zu Tisch zu sitzen und essen. Alles würde mich verunreinigen, das Brot, die Milch, das Olivenöl, der Wein und am meisten natürlich das Fleisch, das wahrscheinlich von einem verbotenen Tier stammt oder vorher einen heidnischen Gottheit geopfert worden war und das auf jeden Fall nicht koscher geschlachtet wurde, sondern noch Blut enthält. Das hätte er niemals getan. Lieber wäre er gestorben. Er wollte doch rein bleiben. Der erste Schritt ist gemacht, er geht dort. Aber jetzt ist der zweite Schritt. Doch Petrus meint, die Vision von Gott jetzt verstanden zu haben. Moment, Gott hat mich hierher geschickt. Er hat auch zu diesen Heiden geredet. Dann kann es ja wohl nicht der Sinn der Sache sein, dass ich ihn meide. Und irgendwie dämmert ihm, dass mit den unreinen Tieren auf dem Tuch genau diese Leute gemeint waren. Aha, das meinte Gott mit seiner Vision. So wie die Tiere nicht mehr unrein waren, darf ich jetzt auch mit Heiden reden und essen. Übrigens, nun nebenbei, etwa 800 Jahre früher befand sich in Joppe schon mal jemand, den Gott zu den Heiden schickte und der ebenfalls wahnsinnige Mühe hatte mit diesem Auftrag. Wisst ihr, was das ist? Der Jona. 800 Jahre vorher hat Gott schon die ähnliche Geschichte gemacht. Also, wie ungeheuerlich dieser Schritt für Petrus war, sehen wir daran, dass er den Leuten sagt: Eigentlich ist es mir als Jude nicht erlaubt, mit euch Kontakt zu haben. Aber Gott hat mir unmissverständlich klargemacht, dass man keinen Menschen nur wegen seiner Herkunft als unheilig oder unrein bezeichnen darf. Daher habe ich auch keinen Einspruch erhoben, als man mich hierher holte. Petrus hatte es also begriffen, ein neuer Schritt wurde gemacht. Nun wollte jetzt Petrus wissen, warum er kommen sollte, woraufhin Cornelius von seiner Begegnung von dem Engel erzählt. Und Petrus wurde klar, hier hat Gott alles vorbereitet von beiden Seiten. Noch ehe Gott zu mir gesprochen hat, hat er schon zu diesem Heiden gesprochen. Daraufhin konnte Petrus nur sagen, jetzt begreife ich, wie wahr es ist, dass Gott nicht bestimmte Menschen anderen vorzieht. Er nimmt aus jedem Volk alle an, die in Ehrfurcht vor ihm leben und seinen Willen tun. Vers 34. Ob Petrus in dem Moment dem Missionsauftrag wieder eingefallen ist, ob er sich erinnerte, dass Jesus sie in alle Welt ausgesandt hatte, auch zu den Heiden, und dass alle Menschen die frohe Botschaft hören sollten? Ich habe mich selbst gefragt, ob ich mich auch so von Gott führen lasse, dass ich vorbereitete Situationen erkennen kann und die Gelegenheit nutze, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Die Botschaft von Jesus, von seinem Leben und von seiner Liebe für die verlorenen Menschen, von seinem Sterben am Kreuz, damit wir Menschen Vergebung der Sünden bekommen können, soll in die ganze Welt getragen werden. So hat es Jesus seinen Jüngern aufgetragen. Und so gilt es auch uns heute. Auch für mich, Nino, auch wenn ich schon älter geworden bin. Es stimmt, es ist nicht leicht, auf anderen zuzugehen, den Graben zu überbrücken, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, damit sie Jesus kennenlernen. Und das sage ich als eigene Erfahrung. Das haben wir oftmals in unserem Missionsdienst in Italien gemerkt, wie schwer das es ist, dieser Schritt zu machen. Und hier in Deutschland ist auch nicht anders. Doch der Auftrag an uns bleibt immer derselbe. Erzähle den Menschen, was Jesus aus Liebe für sie getan hat. Lässt du dich von Gott dazu gebrauchen? Hast du ein offenes Ohr und den Blick für die Menschen, die verloren gehen, wenn sie die Botschaft von Jesus nicht hören? Zurück also in Caesarea. Was wollte Cornelius und seine Leute von Petrus wissen? Petrus erzählt es später im 11. Kapitel vor den anderen Aposteln in Jerusalem und er sagt, er hat mir gesagt, der Cornelius, dass Petrus, er wird euch eine Botschaft übermitteln, die dir und allen anderen in deinem Haus die Rettung bringt. Und dann beginnt er ihnen das Evangelium von Jesus Christus zu verkünden. Die gute Nachricht von der Liebe Gottes zu uns, vom Leben, dem Tod und der Auferstehung Jesu. Die Leute hatten schon einiges gehört, aber nun wollen sie es genau wissen. Doch das Herz der Botschaft ist, schon die Propheten, Vers 43, wir haben das nicht gelesen, schon die Propheten haben von ihm geredet, Sie bezeugen übereinstimmend, dass jeder, der an ihn glaubt, die Vergebung für seine Sünden erhält. Das ist die Einzigartigkeit der Botschaft der Bibel, die die Menschen heute auch brauchen. Das ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist die Botschaft, die wir weitergeben sollen an die Menschen um uns herum. Nicht irgendein Gott. Nicht jeder auf seine Art, sondern Jesus und Jesus allein. Ich glaube, im Hause Cornelius war eine unglaubliche Aufmerksamkeit und die Zuhörer hörten zu und öffneten sich für Jesus und unterstellten sich ihm. Nun geschieht noch etwas Unglaubliches, ein Wunder für Petrus und seine Begleiter unbegreiflich. Während er den Leuten von Jesus erzählt und diese von der Botschaft ergriffen werden und Jesus das Herz öffnen, bekommen sie den Heiligen Geist. Das erkennen Petrus und seine Begleiter daran, dass diese Heiden Gottes Größe in nicht gelernten Sprachen priesen. Bei diesen Heiden geschah nun genau dasselbe wie bei den Jüngern am Pfingsten. Derselbe Geist, der auf die jüdischen Gläubigen gekommen war, nun war auch auf die gläubigen Heiden gekommen. In Petrus zerbricht sein bisheriger Weltbild. Jetzt ist alles auseinander. Das Evangelium ist für alle Menschen. Das Zielpublikum ist viel breiter als gedacht. Diese Heiden gehören nun genauso zu Gottes Familie wie die jüdischen Christen. Obwohl sie nicht beschnitten sind, obwohl sie nicht versprochen haben, in Zukunft die jüdischen Speisegebote zu befolgen und den Sabbat zu halten, sie stellen nicht einen millionsten Millimeter unter den jüdischen Christen. Sie sind vollwertige, gleichberechtigte Brüder und Schwestern. Nun sieht Petrus keinen Grund, diesen Gläubigen nicht auf den Namen Jesus zu taufen. Zum Zeichen, dass ihr Leben ihm gehört und dass sie ab jetzt Mitglieder der Gemeinde Jesus sind. Wenn Gott diese Leute solch eine hohe Position verliehen hat, darf er, Petrus, sie nicht als minderwertig ansehen. Er riskiert alles und setzt sein Ansehen bei den Juden aufs Spiel und wagt den unerhörten, innovativen Schritt, Unbeschnittene zu taufen. Ländergrenze überschritten. Petrus hatte die Tür für etwas Neues aufgeschlossen, aufgestoßen. Gott hat schon aufgemacht gehabt, er hat nur aufgestoßen. Er hatte die Grenze überschritten. Äußerlich gesehen war es ein kleiner Schritt, nicht mehr als der Schritt über eine Türschwelle, äußerlich gesehen. Aber was für ein großer Schritt war es für das Denken von Petrus und für sein Verhalten. Und was für ein riesiger Schritt war es erst für die Gemeinde Jesu. Von jetzt an würde nichts mehr so sein wie vorher. Von jetzt an würden sich Menschen aller Völker der Gemeinde anschließen können. Du und ich dürfen dazugehören. Eigentlich konnte die Weltmission erst jetzt so richtig beginnen. Das Volk Gottes ist ab jetzt ein Volk aus vielen Völkern. Jesus hat, um das zu veranschaulichen, von einer Schafherde gesprochen. In Kapitel 10, er sagt, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde und einem Hirten sein. Eine Herde mit Schafen aus verschiedenen Ställen, verschiedenen Völker, ein Volk aus vielen Völkern. Das ist erfreulich. Nun zu uns. Jetzt muss ich mal ein bisschen zu uns mal bringen. Wir sind nur zu weit auf 2000 Jahre geblieben. Nicht jeder von uns ist dazu berufen, das Evangelium in anderen Ländern zu tragen. Aber diejenigen, die es tun, sollen unsere volle Unterstützung haben. Doch jeder von uns ist dazu berufen, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, in unserem Umfeld, in unserer Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, beim Sport, etc., etc. Das setzt voraus, dass wir Gott gegenüber gehorsam sind, so wie es Cornelius und Petrus auch waren. Wir brauchen nicht zu warten, dass Gott einen Engel schickt. Wartet nicht auf das. Damals musste es so sein. Aber jetzt ist es geschrieben, geht. Wir haben den Auftrag, wir haben den Auftrag, von Gottes Liebe und Vergebung Zeugnis zu geben. Mit unserem Leben, aber auch mit unseren Worten. Wenn du sagst, du bist Christ, dann beinhaltet das, dass Jesus auch dein Herr ist und das wiederum bedeutet, dass du ihm gegenüber gehorsam sein möchtest. Dann wirst du verstehen, was er dir zeigen will, die Gelegenheiten. Dann wirst du die sehen, diese Gelegenheiten. Dann wirst du die empfangene Liebe anderen weitergeben. Dann ist es dir nicht gleichgültig, was mit den anderen Menschen geschieht. Ist es nicht so, dass wir eine gewisse Hemmschwelle haben, dass sich da manchmal ein Graben zwischen mir und den anderen befindet? Ich denke da besonders auch an unsere Mitbürger, die durch Flucht zu uns im Land gekommen sind. Empfinden wir da nicht auch diesen Graben und meinen, diese Menschen gehen uns nicht an? Sie stehen auf der anderen Seite. Sie sind uns fremd. Für die bin ich nicht zuständig. Was wäre, wenn Gott diese Menschen genau deswegen hierher geschickt hätte, damit sie von uns die gute Botschaft hören und errettet werden? Was wäre, wenn jeder von uns dazu berufen wäre, diesen Menschen zu begegnen, eine Tür zu öffnen und ihnen zu begegnen? Kann es sein, dass Gott unser Missionsfeld hier nach Haiger verlegt hat? Oder zumindest ein Teil des Missionsfeldes? Was denn Gott zu jedem von uns heute sagen würde, ist, geh hin, überwinde den Graben, geh zu deinem Nachbarn, egal wo er ist, und erzähle ihm von Jesus. Lassen wir uns doch auf Gottes vorbereitete Szenen ein. Lassen wir uns zeigen, wo Gott einen Menschen vorbereitet hat, mit dem wir Kontakt aufnehmen sollen. Schreiben wir Geschichte in unserem kleinen Umfeld. Dann wird Gott uns gebrauchen und mit uns Geschichte schreiben. Lassen wir uns von Gottes Geist in seinen Plan führen. Jeder von uns ist dazu aufgerufen, nicht nur ein paar Missionaren, auch wenn die vielleicht 100.000 oder wie viel 20.000, 25.000 nur von Korea kommen. Nein, du und ich überschreite die Grenze deiner Gerechtigkeit, deiner Selbstgenügsamkeit, deiner Bequemlichkeit, überschreite diese Grenze. Und bitte Gott, dass er dir die Augen für die Menschen in deinem Umfeld öffnet und dir zeigt, wie du ihnen Jesus nahe bringen kannst. Und dann wird eines Tages im Gottes Thronsaal heißen: Ich sah eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aus allen Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt, standen sie vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm. Lasst uns beten. Herr Jesus, danke, du bist das Lamm Gottes, der für unsere Sünden gestorben ist, der für uns bezahlt hat. Und im Grunde genommen, das, was zählt, ist genau das. Unsere Sünden sind bezahlt. Die Last des Todes, der Sünde ist nicht mehr auf uns. Wir sind neu gemacht worden. Wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir einfach erfasst werden von dieser Wahrheit, die wir einfach so manchmal bagatellisieren, so und auf die Seite tun. Aber das ist das Herz des Evangeliums, dass wir von dir geholfen werden, wie Petrus geholfen wurde, die Grenze zu überschreiten zu unserem Nachbarn und wenn du willst auch noch weiter weg, damit wir erzählen können, wie du, Herr Jesus, die Menschen geliebt hast und wie du die Schuld, ihre Schuld auf dich getragen hast. Gib uns Mut, Herr. Gib uns diese Freiheit. Und Herr, hilf uns und wir loben dich und preisen dich. Amen.